ARD.
Auf Netflix gibt es eine Doku-Serie, die heißt Wild Wild Country. Darin geht es um eine ganz große Utopie. Die Anhänger des indischen Gurus Bhagwan wollen sich eine Art Paradies auf Erden aufbauen. Dafür kaufen sie Anfang der 80er ein riesiges Ranch-Gelände im Nordwesten der USA, in Oregon. Dort bauen sie dann eine eigene Stadt für Bhagwan und seine Gemeinde.
Unsere Vision war eine Gemeinschaft, die als Vorbild für die Welt dienen könnte.
Und in dieser Doku-Serie, in Folge 3, da gibt es eine Szene, da werden lauter Bhagwan-Anhänger aus aller Welt mit Bussen auf dieses Gelände gebracht. Auf der Ranch angekommen, steigen sie dann aus, einer nach dem anderen. Ihre Klamotten sind alle orange oder lila. Und wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man kurz ein bekanntes Gesicht. Eine halbe Sekunde lang, aber trotzdem ist es eindeutig. Hohe Stirn, Brille, neugieriges Grinsen. Peter Lustig. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, da hat mich das ziemlich überrascht. Weil ich wusste zwar, dass Peter und Elfi eine Zeit lang bei Bhagwan waren. Das waren damals ziemlich viele Leute. Aber ich wusste nicht, dass sie sogar extra zu ihrem Guru nach Amerika gereist sind. Und dieser Bhagwan-Stützpunkt in Oregon, der ist ziemlich berüchtigt.
I am a fighter. And when there is fight, I am the last to fly from it.
Denn irgendwann stellt sich raus, dass hier Waffen gehortet werden.
Sunday night with $55,000 in cash, guns, boxes of jewelry in his throne.
Menschen unterdrückt und ausgenutzt werden.
They got as far as Charlotte, North Carolina, where US Marshals arrested Rajneesh and 12 of his friends.
Und manche der Bhagwan-Anhänger planen in Oregon sogar Attentate auf politische Gegner.
The Bhagwan is in jail in North Carolina and Sheila is in jail in West Germany.
Was wollten Elfi und Peter in so einer Gemeinschaft? Was haben sie da gesucht? In dieser Folge will ich das herausfinden. Wir schauen uns an, welchen Einfluss Bhagwan auf ihr Werk hat. Auf Benjamin Blümchen und Löwenzahn. Und auf eine kleine Hexe, die damals von Elfi zum Leben erweckt wurde. Wer weiß, vielleicht seht ihr eure Kindheitshelden danach nicht mehr nur durch eine rosa-rote Brille, sondern auch durch eine orangene. Ich bin Dennis Müller und das ist Stars unserer Kindheit. Peter Lustig und Elfi Donnelly. Folge 3: Anasha und Puratana. Es beginnt mit diesem Mann.
And there will be no one to worry about. It will be really the greatest freedom from fear.
Bhagwan Shri Rajneesh. Ein Guru, der genau das verspricht, wonach Elfi sich sehnt. Endlich frei sein von all ihren Ängsten. Bhagwan ist ein Philosophieprofessor aus Indien, der irgendwann mal eine Erleuchtung hatte. In einem seiner Bücher beschreibt er den Moment so: Ich war nicht mehr da, nur das Universum existierte. Als wäre ich gestorben und doch lebendiger als je zuvor. In den 60er Jahren beginnt Bhagwan durch Indien zu reisen. Er hält Vorträge über den Weg zur inneren Transformation. Seine Philosophie ist eine Mischung aus uralten Traditionen und sehr modernen Ideen. Bhagwan propagiert Spiritualität, aber auch Kapitalismus, wissenschaftlichen Fortschritt und freie Liebe. In Pune, einer Stadt im Westen von Indien, gründet er 1974 einen Ashram, also ein Zentrum für Meditation und Therapie. Schnell zieht dieser Ashram vor allem gut betuchte AkademikerInnen aus dem Westen an.
Israel,
Today the ashrams of India are the new resorts seeking Western disciples.
Es dauert nicht lange und die Bhagwan-Bewegung schwappt von Indien nach Europa rüber. Immer mehr Menschen werden zu Orange People. Das ist die Farbe von Bhagwan. Und so landet Bhagwan auch in Berlin.
Wir sind dann auch beide nach Kreuzberg in dieses Center gegangen, auch zu meditieren und uns ein bisschen zu informieren.
Vor allem jüngere Leute fühlen sich damals von Bhagwan angezogen. Viele haben keinen Bock auf eine Zukunft, in der sich alles nur um die Erwartungen der Gesellschaft dreht. So wie Elfi sehen sich viele nach einem Leben jenseits von spießbürgerlichen Konventionen. Das Versprechen von Bhagwan ist, hier kannst du zu dir selbst finden. Alles, was dich zurückhält, kannst du einfach hinter dir lassen. Sogar deinen alten Namen.
Am Anfang hat Bhagwan das halt selbst den Leuten gegeben, hat die Leute angeschaut, hat bestimmte vielleicht Charaktereigenschaften gefühlt oder etwas, was er der Person dann gesagt hat, was sie im Leben oder im spirituellen Leben erreichen sollte. Das sind einfach schöne Namen. Ich habe bekommen Atmo Anasha, das ist der innerste Kern der Ewigkeit. Das fangst damit an. Also das ist schön. Es ist einfach, das sind so Feel-Good-Namen, ja.
Elfi wird Bhagwan-Anhängerin und ändert ihren Namen zu Anasha. Einige FreundInnen nennen sie heute noch so. Damals ist Anasha wie ein Neuanfang für sie. Mehr Lebensfreude, mehr Leichtigkeit. Gerade nach den ganzen Panikattacken. Auch Peter bekommt bei Bhagwan so einen Feel-Good-Namen. Puratana. Auf Altindisch heißt das so viel wie aus alter Zeit stammend. Vielleicht, weil er damals mit über 40 eher zu den Oldies bei Bhagwan gehört.
Es hatte sehr viel mit Liebe zu tun, zu allen Dingen und Menschen und zu sich selbst auch. Und natürlich sucht nicht irgendwelche Götter, ihr seid selber Gott. Und er sagte dann immer noch, der einzige Unterschied zwischen mir und euch ist, ich weiß es, dass ich Gott bin. Jeder ist Gott. Aber ihr müsstet es lernen, so.
Ganz ehrlich, dass Peter und Elfi sogar altindische Namen hatten, das hat mich komplett überrascht. Und auch, wie wichtig Bhagwan für die beiden war. Das Einzige, was ich vor der Arbeit an diesem Podcast mal gehört hatte, war, dass die beiden angeblich mal eine Zeit lang bei Bhagwan waren. Und dort aus irgendeinem Grund eine Disco betrieben haben. Und zwar, warum auch immer, in Hannover.
Hallo. Wir haben uns schon gefunden. Das ging.
Hallo,
servus, Dennis. Hi.
Also fahre ich nach Hannover und treffe mich hier mit Vitam, der gerade gemütlich sein Fahrrad auf mich zuschiebt. Vitam Dust ist Mitte 60, hat einen frechen silbernen Ohrring und lacht viel. Er lernt Elfi und Peter Anfang der 80er kennen, als Anasha und Puratana. Heute will er mir ein paar Spots in Hannover zeigen, die damals wichtig waren für die Bhagwan-Gemeinschaft dort. Und für das Leben von Elfi und Peter.
Jetzt sind wir fast da, oder?
Ja, hatten so einen Tick links und dann, also sieht die Verlängerung von der hier.
Wir laufen am Rand der Eilenriede, das ist der Stadtwald von Hannover. Nach ein paar Metern biegen wir ab und stehen vor einem großen Haus. Ein echter Gründerzeitpalast. Säulen, hohe Decken, riesige Fenster. Hier wohnt Vitam Anfang der 80er mit vielen anderen Bhagwan-AnhängerInnen in einer Kommune. Als Peter und Elfi 1982 von Berlin nach Hannover kommen, zieht Elfi erstmal genau dort ein, in Vitams Bhagwan-Kommune. Immer mit dabei ihr Sohn, Pavi Lustig, den sie 1979 mit Peter bekommen hat.
Wir waren immer mehr Leute in einem Zimmer. Also je nach Größe des Zimmers. Das war, was ich meine, Spitzenanzahl an Leuten war, glaube ich, sieben oder acht Leuten im Zimmer.
In einem Zimmer? Also ja. Nicht in einer Wohnung, sondern in einem Zimmer?
In einem Zimmer.
Okay.
Und das war ein etwas größeres Zimmer. Also das war jetzt nicht überall, dass ja. So viele waren. Aber in dem Zimmer waren wir irgendwie sieben, acht. Und das auch mit meiner Freundin zusammen. Also das war schon abenteuerlich.
Das war Zeltlager, aber 24/7.
In der Kommune beginnt der Tag oft mit einer dynamischen Meditation. Das geht so. Du springst früh morgens aus dem Bett, reißt die Arme in die Luft, atmest wie ein Wahnsinniger, schreist, tanzt, schüttelst deinen ganzen Körper durch und fällst dann in totale Stille. Ein wilder Mix aus Chaos und Kontrolle. Danach geht der Bhagwan-Alltag weiter mit Arbeiten für die Gemeinschaft. Kochen, Gärtnern oder irgendwas bauen, erzählt Vitam. Abends gibt es dann Therapiegruppen. Die sogenannten Encounter.
Das war ein Encounter-Marathon, der ging über Freitag bis Sonntag, also 48 Stunden, ohne Schlaf und ohne Essen. Um uns sensibel zu machen, ne, wenn du müde bist oder nicht geschlafen hast, dann bist du ja reizbarer. Und das waren so Methoden, um Leute rauszulocken.
Die Bhagwan-AnhängerInnen schreien, meditieren, rangeln, tanzen und das alles exzessiv und mit einem Ziel: den alten Ballast, die ganzen Traumata, abwerfen. Alles für die totale Hingabe an den Moment. Während sie all das erlebt, Selbsterfahrung und Ekstase und das Leben in der Kommune, ist Elfi gleichzeitig auch in einer Art Paralleluniversum unterwegs. Neustadt, Heimat von Benjamin Blümchen. Und seit kurzem auch Heimat einer zweiten Figur.
Hex, Hex!
Bibi Blocksberg. Die kleine Hexe hat Elfi 3 Jahre nach Benjamin Blümchen erfunden. Weil ihr Verlag meinte, denk dir doch mal was für Mädchen aus. Am Anfang laufen die Hörspiele noch unter dem Titel Ene Mene Hexerei. Später heißt die Serie dann einfach Bibi Blocksberg.
Bibi Blocksberg, die kleine Hexe, kann so manches, wovon ihr träumt. Und sie wird euch immer helfen, denn sie ist euer bester Freund.
Die Abenteuer von Bibi spielen im selben Universum wie die Kassetten von Benjamin Blümchen. Die Hochhaussiedlung Neustadt. Und Neustadt ist so ziemlich alles, wogegen Elfi und Peter bei Bhagwan aufbegehren. Eine spießige Vorstadthölle mit grauen Straßen und betonierten Spielplätzen. In Neustadt gibt's keine Kommunen. Und wenn jemand hier einen Encounter-Marathon abhalten würde...
Was soll denn der Krach hier? Ihr seid ein anständiges Haus. Wie soll man denn bei diesem Lärm und Ruhe seine Zeitung lesen können? Eine Frechheit!
Während Benjamin Blümchen mit Otto den Zoo unsicher macht, fliegt Bibi auf ihrem Besen Kartoffelbrei durch die Stadt und sorgt mit ihrer Hexerei für Chaos. Zum Leidwesen ihrer Mutter Barbara Blocksberg, ebenfalls eine Hexe.
Du sollst doch nicht an mein Hexenbuch gehen. Wie oft habe ich dir gesagt, in der Wohnung wird nicht gehext.
Ach Mami, ich wollte doch bloß ein bisschen üben.
Bibis Vater Bernhard ist ein braver Bürger, der sich immer wieder fragt, was die Nachbarn denken. Und der ständig genervt ist von seiner magischen Familie.
Nein, nein und nochmals nein, ich hab die Nase voll von diesen Hexengeschichten.
Unterstützung bekommt Bibi manchmal von einer alten Bekannten, der rasenden Reporterin.
Ich bin Carla Kolumna vom Tageblatt.
Wer? Die von den Benjamin-Blümchen-Kassetten?
Ja klar!
Ich hab das als Kind erst gar nicht gecheckt, dass Bibi und Benjamin eigentlich in derselben Stadt spielen. Aber allerspätestens nach dem Auftritt von Carla Kolumna in Folge 7 ist das dann endgültig klar. Und dann gibt es da ja noch Bibis kleinen Bruder, Boris.
Wie kommen wir denn hier raus? Die Leute stehen doch...
Mensch, Boris!
Naja, zumindest in den ersten 7 Folgen ist Boris dabei. Dann verschwindet er einfach. Von heute auf morgen. Über den mysteriösen Abgang gibt es bis heute Verschwörungstheorien. Ein Fan hat sogar ein eigenes Hörspiel geschrieben. Das heißt, Boris rächt sich. Und auch Elfi Donnelly wird sich viele Jahre später noch einmal über Boris äußern. Dazu kommen wir noch. Die offizielle Version kommt damals 2 Folgen nach seinem Verschwinden. Da heißt es, Boris ist zu den Großeltern an die Nordsee gezogen, weil er Husten hat. Und die frische Luft dort ihm gut tut. Aha. Neustadt wird von Elfi Donnelly als langweilige Spießervorstadt beschrieben. eine Art Konzentrat der Bundesrepublik Deutschland in den 80er Jahren. Und ihre Figuren, Bibi und Benjamin, hätten es gerne etwas bunter. Sie lassen sich nicht alles gefallen von Lehrern oder Eltern oder Bürgermeistern und wollen auch mal ein bisschen ausbrechen. Allerdings, wirklich radikal sind sie dabei nie. Benjamin hat keinerlei Ambitionen, den Zoo niederzubrennen. Und Bibi lebt in einer ausgesprochen spießigen und eher braven Kleinfamilie mit Vater, Mutter, Kind. In der Baguan-Kommune in Hannover geht es schon anders zu. Neben Meditation und Gruppentherapie gehört auch freie Liebe zur Baguan-Erfahrung dazu. Denn Sexualität ist für Baguan und seine AnhängerInnen ein Mittel zur spirituellen Erkenntnis. Als die Öffentlichkeit davon Wind bekommt, sorgt das natürlich für Schlagzeilen. Zum Beispiel schreibt der Spiegel, Baguan sei ein Sexguru. Als ich Vitam danach frage, schaut der etwas verlegen.
Da ist schon viel, sag ich mal, kreuz und quer auch gewesen, aber das meiste ist auch übertrieben, so was, was außen so, dass das alles nur Sodom und Gomorra war oder also so, das jeder, stimmt so nicht.
Nicht jeder mit jedem.
Nein.
Für Elfi, der ja schon Kalles Hausparty in Schwabing zu wild war, für die ist das Leben in der Kommunen-WG auf Dauer nichts. Sie wird ein sehr aktives Mitglied der Baguan-Gemeinde, aber wohnen will sie trotzdem lieber in ihrem eigenen Haus, in der Nähe, zusammen mit ihrem kleinen Sohn Pavi. Nur weil Peter und Elfi ein Kind haben, heißt das nicht, dass sie auf einmal ein bürgerliches Leben leben. Nein, Pavi, der hat eine ganz schön abenteuerliche Kindheit. Seine Eltern nehmen ihn mit auf ihre Reisen. Und in Hannover wächst er als Teil der Baguan-Gemeinde auf. Pavi wird uns das übrigens auch noch selbst erzählen, in Folge 5. Zumindest in einer Sache waren Peter und Elfi dann doch eher traditionell unterwegs. 1981 haben sie geheiratet. Elfi erzählt mir das im Interview so ganz beiläufig. War wohl keine Riesensache für sie.
Wir haben geheiratet, als unser Sohn schon 2 Jahre alt war. Eigentlich nur wegen der Steuer und um eine Party zu machen.
Wir stehen jetzt vor der Buggy. Man sagt die Buggy, oder?
Die Buggy.
Die Buggy. Dieses Rot. Ist das das Baguan-Rot eigentlich immer noch?
Es ist ein Rot, würde ich mal sagen. Aber ja, also es fing ja mal an mit Orange.
Die Buggy ist eine Disco. Eine ziemlich legendäre Disco. So gut wie jeder, der in Hannover aufgewachsen ist, kennt die Buggy. Der Name Buggy kommt von, klar, Baguan. Den Club haben nämlich seine Jünger in den 80ern gegründet. Und Vitam war damals Geschäftsführer. Aber auch Peter und Elfi haben hier eine Rolle gespielt.
Und was ist das für ein Gefühl, da reinzugehen? Also kommen da direkt wieder so Gedanken hoch?
Also im Moment bin ich ein bisschen gespannt, so wie es drin aussieht. Mal gucken, wie es sich dann drinnen anfühlt. Also bin ich jetzt noch nicht so ganz. Also, ja, schon auch viel erlebt hier in dem.
Heute hängen Plakate für erst die Partys am Eingang. Ali, der heute Geschäftsführer der Buggy ist, lässt uns rein.
Moin. Hi.
Hallo.
Hey. Hi.
Hi.
Hallo. Hallo. Komm rein. Wie ist denn da? Du weißt ja noch vor langer Zeit.
Und wieso weißt du jetzt, dass ich derjenige bin? Ach so, weil ich so der Ältere bin.
Du bist der? Wie heißt du?
Ich bin Ali.
Wow, es sieht anders aus.
Die Buggy ist ziemlich groß und verwinkelt. Sieht ein bisschen aus wie eine riesige Shisha-Bar. Abgesehen von kleinen Buddha-Statuen auf den Boxen, erinnert eher wenig an Baguan. Die Bars sind aber gleich geblieben.
In der Bar 1 war ich auch gerne. Wenn das da abgegangen ist und das Bier nur gelaufen ist. Also früher war ja mehr. Gibt es Gezapftes überhaupt noch? Ja.
Nee,
noch sehr gar nicht mehr. Da gab es ja Gezapftes. Das war geil, wenn der Hahn floss und floss und floss.
Aber nicht nur Vitam steht damals gerne hinter der Bar. Manchmal steht da auch ein gewisser Löwenzahn-Moderator mit Latzhosenfäbel und schenkt Bier aus. Vitam kann sich noch gut dran erinnern.
Da wurde dann gezapft, um damit durchs Volk zu gehen. Also das war vorher schon, ne? Und Peter Lustig, der ist dann mit so einem runden Tablett mit Bier durchs voll gelaufen und Frischbier, Frischbier. Also das ist bei mir so, das weiß ich noch sehr gut. Das habe ich nämlich dann als ich das dann auch mal gemacht habe, habe ich das kopiert.
Die Peter-Lustig-Technik.
Die Peter-Lustig-Technik.
Klingt, als hätten die beiden damals eine wirklich gute Zeit. Zwischen der spirituellen Sinnsuche bei Bhagwan und ihren normalen Jobs. Die machen die beiden ja nebenher weiter. Peter ist für die Dreharbeiten von Löwenzahn oft längere Zeit in Berlin. Und wenn er dann wieder zurück nach Hannover kommt und gerade Lust hat, dann macht er den Frischbier-Peter an der Buggy-Bar. Und das kommt auch bei den weiblichen Gästen ziemlich gut an. Anders gesagt, Peter ist in der Buggy ganz schön flirty unterwegs. Die Beziehung von Elfi und Peter, die ist in der ganzen Bhagwan-Zeit etwas kompliziert. Nicht, weil sich die beiden nicht gut verstehen würden, im Gegenteil. Aber Elfi und Peter fangen an, eigene Wege zu gehen und etwas zu experimentieren. Heute sagt Elfi, Peter wäre schon immer so ein bisschen ein Womanizer gewesen. Sie ist dagegen etwas vorsichtiger. Trotzdem fängt sie in Hannover etwas mit zwei Männern aus der Kommune an. Amalesch und Prakash. Gleichzeitig. Viele Menschen sehen in Bhagwan damals auch die große Befreiung von Prüderie und Scham. Sie wollen sich sexuell ausprobieren. Aber Elfi merkt schnell, für sie ist es nichts.
Das muss man auch wissen, diese Zeit war wirklich eine Zeit, wo man viel drüber sprach, über freie Liebe und was weiß ich, was meiner Meinung nach ein großer Fehler war, weil es hat viele Leute ins Unglück gestürzt, weil man dachte, man müsste, ja auch die Frauen, man müsste jetzt Sex haben mit so gut wie jedem, der einem irgendwie in die Quere kommt.
Sie entscheidet sich für Amalesch. Der wird ihr neuer Partner. In dieser Zeit geht auch die Beziehung von Elfi und Peter langsam auseinander. Elfi sagt, die beiden hätten sich nie gestritten und dass Peter sich nach der Trennung weiterhin liebevoll um ihren gemeinsamen Sohn Parvi gekümmert habe. Auch Peter hat bald eine neue Freundin und zieht mit ihr zusammen in eine Wohnung am Hauptbahnhof, direkt neben der Buggy. Die Disco ist damals der Dreh- und Angelpunkt von Bhagwan in Hannover. Sie soll so eine Art Aushängeschild für die Bewegung werden. Dazu muss die Buggy ausgebaut und renoviert werden, was ziemlich teuer ist. Aber Elfi verdient ja gerade sehr gut mit ihren Hörspielen. Warum also nicht der Gemeinschaft mit einem kleinen Kredit unter die Arme greifen? Und so finanzieren die Kassetten von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg die Renovierung eines Bhagwan-Clubs in Hannover.
Ja, da war eine unglaubliche Aufbruchsstimmung. Ja, wir machen was ganz Tolles und wir haben die ersten rauchfreien Discos und da gibt es auch keine Aggression, was wirklich wahr war. Es war hell, ja, das war jetzt nicht irgendwelche komischen, schummrigen Dinge. Also das machte großen Spaß und wir lebten kommunal.
Im Januar 1984 öffnet die neu renovierte Buggy. Die Disco ist anders als gewöhnliche Discos zu der Zeit. Drinnen herrscht Rauchverbot und von draußen kann jeder, der über den Platz am Hauptbahnhof läuft, durch die große 360-Grad-Glasfront den Menschen beim Feiern zusehen.
Und das war aber bewusst, wir wollten raus aus der Schmuddelecke auch.
Mit ihrer Disco will die Bhagwan-Gemeinschaft dem Rest von Hannover zeigen, hey, chillt mal, wir sind keine gehirngewaschenen Hippies aus einer Sexsekte. Wir sind einfach ganz normale Leute, die, naja, ein etwas alternatives Leben führen. Und ja, es dauert ein bisschen, aber irgendwann merken auch die ganzen Paschulkes, Bernhard Blocksbergs und Herr Tierliebs von Hannover, dass die Partys in der Buggy echt ganz cool sind.
Und ja, es war einfach ein super Erfolg. Natürlich DJs auch, Sanyasin-DJs.
Sanyasins. So nennen sich die AnhängerInnen von Bhagwan. Und Vitam ist damals auch einer von diesen DJs. Die legen eine ziemlich wilde Mischung auf. Einmal pro Nacht läuft Walzer. Und es gibt auch andere Klassiker.
Sotaki, das kam dann meistens so nah beieinander. Ne? Dann vielleicht erst der Sotaki, dann der Walzer oder wie auch immer. Ne? Also schon auch was anderes. Ne?
Elfi und Peter tanzen öfter in der Buggy. Nicht nur Walzer und Sotaki. Manchmal spielt Vitam auch die Hits, die sich die Disco-BesucherInnen in den 80ern ebenso wünschen.
You're my heart, you're my soul.
Ja, das ist
doch,
ist ja Modern Talking, ja.
In der Buggy läuft es schnell so gut, dass die Sanyasins die Öffnungszeiten verlängern. Ab jetzt kann in der Buggy auch unter der Woche gefeiert werden. Und Elfi bekommt ihren Kredit relativ schnell wieder zurück.
Ja, das war schon immer das Büro, glaube ich.
Hallo.
Wie haben wir die Scheine gezählt?
Ihr habt die Scheine gezählt? Ja. Viele Scheine.
Ja, manchmal war es viel.
Ja, wenn du aufgelegt hast, noch mehr.
Ja.
Das ist irgendwie schon abgefahren. Allein die Vorstellung, dass Peter Lustig in einer kurzen Drehpause am Löwenzahn-Set schon die nächste Partynacht in der Buggy plant oder am Catering die Peter Lustig Frischbiertechnik perfektioniert. Aber er selbst sagt, onscreen hätte Bhagwan in der Sendung nie eine Rolle gespielt.
Na, es gab Restriktionen, es gab schon Verbote. Die Bhagwan-Jünger sind da in Rot rumgelaufen,
ja.
Ich auch normalerweise damals. Aber beim Drehen, da durfte ich noch nicht mal rote Socken anziehen.
Aber den Spirit von Peter aus dieser Zeit, den konnte das ZDF nicht verbieten. Die alternative Gegenkultur der 60er und 70er, die steckt natürlich voll in Löwenzahn. Allein die Message der Sendung. Frag nach, sei kritisch, mach dein eigenes Ding. Peter lebt das vor.
Also das ist doch...
Mit seiner Latzhose und seinem Bauwagen mitten in der Stadt.
Das ist doch eine Unverschämtheit, was machen Sie denn da?
Der Nachbar, schönen guten Tag.
Sein Gegenspieler ist sein Nachbar Paschulke. Ein absoluter Oberspießer und Gartenzwerggeneral.
Also wenn da der Zaun ist, dann ist da der Grenzstein. Und das Stück hier gehört mir. Und Sie können Ihre Kartoffeln doch nicht da anpflanzen, wo ich meine Haselnusssträucher hinsetzen wollte.
Ein Grenzstein? Da soll ein Grenzstein sein?
Wir haben uns natürlich auch gefragt, welchen Einfluss Bhagwan auf die Arbeit von Elfi hatte. Also haben meine KollegInnen und ich in den vergangenen Monaten ziemlich viele Folgen von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg gebinged. Und ja, gab schon mal schlimmere Recherchen. Direkte Anspielungen oder Bezüge auf Bhagwan haben wir bei Benjamin und Bibi nicht gefunden. Aber dass die Figuren aus dem Neustadt-Universum Elfis politische Haltung von damals widerspiegeln, das haben wir ja schon in Folge 1 von diesem Podcast gehört. Und auch dieser linksalternative Zeitgeist, der Bhagwan ja überhaupt erst so populär gemacht hat, den hört man schon ziemlich deutlich raus. Zum Beispiel in der Folge von Bibi Blocksberg, Bibi heilt den Bürgermeister. Da wird deutlich, von Männern in Anzügen und Uniformen hält Bibi nicht viel.
Und der Bürgermeister ist auch gar nichts Besonderes. Der geht genauso oft aufs Klo wie wir.
Der Bürgermeister von Neustadt, Dr. Bruno Pressack, hat, wie man hört, echt keinen guten Stand bei Bibi. Vielleicht, weil er nicht genug für die Umwelt tut. Die ist den Blocksbergs nämlich echt wichtig. Deshalb nehmen Bibi und ihre Mutter Barbara auch am liebsten ihre Hexenbesen, um von A nach B zu fliegen.
Das ist das umweltfreundlichste Verkehrsmittel, das man sich vorstellen kann. Lärmfrei, bleifrei, völlig abgasfrei, überall leicht zu parken.
Bibi ist manchmal ziemlich frech. Benjamin Blümchen ist da meistens ein bisschen lieber und diplomatischer. Das heißt aber nicht, dass er sich weniger energisch für seine Ideale einsetzt. Auch das eine Mal, als der Neustädter Zoo zumachen soll, wegen Geldproblemen. Da sucht Benjamin einen Job und bewirbt sich als Gärtner bei einem gewissen Herrn Klunker. Der hat nämlich einen Park vor seiner Villa.
So viel Geld braucht ein Mensch allein gar nicht. Er soll uns ein bisschen was abgeben für unseren Zoo.
Benjamin legt auf Geld nicht so viel Wert. Er kann überhaupt nicht verstehen, warum andere so viel davon haben wollen.
Geld? Wozu denn?
Ach, Benjamin.
Ich bin einfach so fröhlich, weil die Sonne warm auf meinen Bauch sonnt, weil ich satt bin, weil die Schmetterlinge schmettern, weil die Blümlein blümeln und die Bienlein rumbienen.
Und weil der Otto rumottot.
Und weil Benjamin rumbenjamint.
Ein Politikwissenschaftler hat die beiden Figuren mal ganz genau analysiert. Für eine Ausgabe der Fachzeitschrift aus Politik und Zeitgeschichte zum Thema Sozialisation von Kindern. In der Analyse steht, Benjamins und Bibis politische Haltung sei unter anderem ökologisch, antikapitalistisch und tendenziell anarchisch. Am Anfang der Folge habe ich mich ja gefragt, wie viel Bhagwan steckt in den Geschichten unserer Kindheit? Naja, nach unseren Recherchen nicht so viel. Es sind eher die dahinterliegenden Werte, die Peter und Elfi damals wichtig waren, die auch in ihre Geschichten eingeflossen sind. Unangepasst sein, anderen helfen, die Umwelt schützen.
aber ohne jetzt konkret. Ja. Es gab keine Folgen wie Benjamin in Puna oder Bernhard Blocksberg macht Therapie, was er wirklich hätte brauchen können oder immer noch brauchen könnte, der arme Mann. Ja.
Zurück nach Hannover in das Jahr 1984. Die Buggy brummt. Und die Bhagwan-Gemeinschaft, die hat mit ihrer Disco nicht nur Spaß im Sinn. Der Gewinn, den Vitam und die anderen Sanyasins in der Buggy erwirtschaften, der bleibt nicht in Hannover.
Das war natürlich ein geldproduzierendes Unternehmen und dieses Geld ging nach Oregon.
Oregon. In dem US-Bundesstaat kauft Bhagwan 1981 Land. Viel Land. Mehr als 25.000 Hektar. Ein Gelände fast so groß wie München. Irgendwo im Nirgendwo zwischen Steppe und Bergen. Dorthin, auf diese Ranch, zieht auch Bhagwan selbst. Der Guru verlässt also seinen Ashram in Indien und ihm folgen Tausende seiner AnhängerInnen. Die bringen neben Geld vor allem eins mit: den Glauben an eine Utopie. Die Utopie, für ihre Gemeinschaft eine eigene Stadt aufzubauen. Davon bekommen in Deutschland auch Elfi und Peter Wind. Die beiden werden sofort neugierig und steigen in den Flieger nach Oregon.
Es tat uns gut, es waren tolle Therapien, da gab es ja alles. Es gab Disco, es gab sogar ein Spielcasino, es gab ein super Restaurant. Also das war wirklich so eine Dauerferienstimmung, wo man halt auch an sich arbeitete, indem man die Therapiegruppen machte, ja, die teuer waren natürlich.
Es sind vor allem reiche WestlerInnen, die sich die Trips in die USA leisten können. Dort bauen sich die Sanyasins innerhalb weniger Monate tatsächlich eine ganze Ortschaft auf, quasi aus dem Nichts. Direkt neben Antelope, Oregon, liegt jetzt Rajneeshpuram, Oregon. Und die Sanyasins haben echt an alles gedacht. Es gibt sogar einen Staudamm, der den Ort mit Strom versorgt.
Und das war weit seiner Zeit voraus. Also da hatten schon amerikanische Sanyasins Dämme gebaut. Also es war alles ökologisch. Das fing damals diese Bewegung überhaupt erst an. Da hatte im Westen noch kein Mensch was davon gehört. Ja, das war schon sehr, sehr erstaunlich.
Es gibt Wohnanlagen, Felder, Gewächshäuser, sogar einen kleinen Flughafen. Und sie bauen eine riesige Meditation Hall für tausende Menschen. Bei ihren Besuchen schreibt Elfi weiter an Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg und genießt ansonsten das Bhagwan-Life. Sie macht Therapiegruppen und freundet sich mit Bhagwan-Fans aus allen möglichen Ländern an.
Also es war eine Utopie, die sich so anfühlte, als würde sie da eben schon gelebt. Ja?
Jeden Sommer findet ein mehrwöchiges Festival statt. Die Annual World Celebration. Das ist sowas wie das Coachella für Bhagwan-Fans. Da muss man als treuer Sanyasin einfach dabei sein. Deshalb setzen sich auch Vitam und der Rest der Gemeinschaft in Hannover in den Flieger. In Oregon angekommen, tanzen sie dann erstmal statt in der Buggy unter freiem Himmel.
Also es gab ja sehr viele Deutsche unter den Sanyasins. Oder gibt. Und da wurde dann auch hier völlig losgelöst. Und das ist so hängen geblieben, ne? Das weiß ich jetzt noch. Von der Erde. Boah, das.
Mehrere Male reisen Elfi und Peter Anfang der 80er zusammen mit ihrem Sohn Pavi nach Oregon. Sie verstehen sich noch super, sind aber kein Liebespaar mehr. Eher sowas wie beste Freunde. Und in Oregon macht dann jeder sein eigenes Ding.
Als erstes hat er sich gleich in irgendeine Frau verliebt. Das war schon in Ordnung damals für uns. Wir wussten zu dem Zeitpunkt eigentlich, dass wir Freunde sind. Das war so das Gefühl, ja? Dass wir eigentlich nicht wirklich als Ehepaar mehr funktionieren, sondern dass wir Freunde sind.
1985 reist Elfi das erste Mal ohne Peter nach Oregon. Sie bleibt länger als sonst, ganze 3 Monate. Aber irgendwie ist es vorbei mit der Dauerferienstimmung.
Das merkte ich erst so langsam, als ich dann alleine das 3. Mal da war, dass irgendwas seltsam, irgendwas nicht in Ordnung ist.
Es passieren ziemlich bizarre Dinge auf der Ranch. Zum Beispiel das Drive-By-Ritual. Jeden Tag fährt Bhagwan mit einem seiner angeblich 93 Rolls Royce durch den Ort und lässt sich von seinen Sannyasins zujubeln. Am Straßenrand stehen allerdings nicht nur friedliche AnhängerInnen wie Elfie. Manche tragen auch Gewehre und eine rote Polizeiuniform, die sogenannte Peace Force.
Die den Meister beschützten, denn es gab Drohungen. Von außen hatten die Waffen. Ja, ich meine, die ganz offiziell, die haben Polizeiausbildung gemacht, die durften das. Also plötzlich entstand da so ein Staat im Staat.
Bhagwan hat Angst. Er bekommt Morddrohungen von Locals aus der Nachbargemeinde. Die haben nämlich so gar keine Lust darauf, dass sich irgendwelche orange gekleideten Sektenmenschen in ihrer Gegend ausbreiten. Der Guru selbst geht daraufhin in Silence, wie er das nennt. Er schweigt, zieht sich zurück. Irgendwann wagt er sich gar nicht mehr aus seiner Residenz. Und so bekommt die orange-rote Utopie in der Einöde von Oregon immer mehr Risse. Weil Bhagwan immer unsichtbarer wird, bestimmt bald jemand anderes, was auf der Ranch passiert. Seine engste Mitarbeiterin, Ma Anand Sheela. Und Sheela führt die Ranch mit eiserner Hand. Wer gegen die immer strengeren Regeln verstößt, der wird unter Druck gesetzt oder fliegt raus.
Das war ein Lehrstück für, wie man es macht, so einen kleinen faschistischen Staat zu kreieren. Außen alle Feinde und innen sind wir, ne, die Besseren und so. Und mir war dann auch klar, das ist lieber nicht mehr da bleiben. Ja.
Elfie hat die Nase voll von Oregon. Sie verlässt die Bhagwan-Utopie. Zum Glück, denn nach ihrer Abreise wird die Stimmung auf der Ranch immer bedrohlicher. Sheela legt sich mit den Nachbarn und den Behörden an und unterdrückt die Mitglieder der Gemeinde. Bhagwan-Anhänger planen wohl sogar ein Attentat auf einen Staatsanwalt. Von den ganz schlimmen Entwicklungen hat Elfie persönlich nichts mehr mitbekommen. Und vieles ist auch erst Jahre später ans Licht gekommen. Zum Beispiel Vorwürfe, dass es bei Bhagwan auch Kindesmissbrauch gegeben haben soll. Trotzdem findet Elfie, in den ganzen Skandalgeschichten über Bhagwan in Oregon kommt eine Sache zu kurz.
Was Leute wirklich hingezogen hat, was mit den anderen Leuten war, die nicht in diese kriminellen Machenschaften verwickelt waren. Ja, was wirklich die Utopie war und was Leute, die sich da wohlgefühlt haben, daraus gewonnen haben. Ja, die auch rechtzeitig gegangen sind. Also das wäre schon ein interessanter Aspekt, weil es sind ja nicht nur verstrahlte Schafe da gewesen. Ne? Ja.
Vielleicht ahnt ihr es schon. Für Elfie ist das Kapitel Bhagwan auch nach dem Zusammenbruch in Oregon noch nicht ganz vorbei. Sie sagt, sie gehört zu denen, die rechtzeitig gegangen sind, bevor die Utopie den faschistischen Turn genommen hat. Und Peter Lustig? Der entfernt sich schon früher von Bhagwan. Irgendwann reist er nicht mehr mit Elfie nach Oregon. Und als die Gemeinschaft dort auseinanderbricht, endet auch seine Zeit mit Bhagwan.
Dann hat es mich auch nicht mehr so interessiert. Aber jedenfalls, der Alte bleibt in meinem Gedächtnis als ein sehr, sehr großartiger Philosoph, sagen wir mal so.
Der Guru selbst wird 1987 von den Amerikanern nach Indien abgeschoben. Und Elfie, die will ihre Verbindung zur Bhagwan-Gemeinschaft nicht aufgeben. Trotz allem, was passiert ist. Trotz allem, was sie in Oregon mit eigenen Augen erlebt hat. Wie viele Bhagwan-Anhänger macht sie einen klaren Unterschied zwischen dem Willen des Gurus und dem, was Sheela und ihre Anhänger in Oregon daraus gemacht haben. Sie will Bhagwan weiterfolgen. Bis ins Motherland, wie man bei Bhagwan sagt. Also nach Indien. Und dieses Mal folgt sie dem Guru nicht nur, sie vertraut ihm auch richtig viel Geld an. Einem Mann, der gerne im Luxus lebt, der Juwelen liebt und der alleine auf der Ranch in Oregon 93 Rolls Royce gehabt haben soll.
Hm.
Das war die dritte Folge von Stars unserer Kindheit. Peter Lustig und Elfie Donnelly. Ein Podcast von Julius Pretzel, Emily Glaser, Sabrina Höbel, Nico Kappel, Simon Wörz und mir, Dennis Müller. Dramaturgie Klaus Uhrich. Sprachaufnahmen Christoph Brandner. Regie Klaus Uhrich und Fabian Zweck mit Originalmusik von André der Hörmeier. Redaktion Mareike Mage und Clara Neubert. Danke an Lea Utz und Sarah Fischbacher. Stars unserer Kindheit ist eine Produktion von Plotprodukt für SWR Kultur und RBB 2025. Und noch ein Podcast-Tipp für euch. Bei 1+1 Freundschaft auf Zeit treffen jeden Monat zwei verschiedene Promis aufeinander und versuchen, beste Freunde zu werden. Die Promis podcasten einen Monat lang jeden Mittwoch miteinander, lernen sich kennen, diskutieren, labern, spielen und am Ende zeigt sich, bleiben die beiden in Kontakt oder war es doch nur eine Freundschaft auf Zeit? Und dann ist auch schon wieder das nächste Promi-Duo dran. Wie eine Dating-Show, nur mit Freundschaft und Promis. Bisher zu Gast waren zum Beispiel Ina Müller und Moritz Neumeier, Tim Bensko und Faye Montana oder Lena Meyer-Landrut und Julia Becker. 1+1, Freundschaft auf Zeit, gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.